Wir hören Gottes Wort aus dem Propheten Daniel, Kapitel 6. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilend gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder einem Menschen außer von dir, dem König, allein, dass der zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach: Das ist wahr. Und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König: Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Da befahl der König, Daniel herzuzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel: Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König: Der König lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der hat den Löwen den Rachen zugehalten, so dass sie mir kein Leid antun konnten. Denn vor ihm bin ich unschuldig. Und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben: Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich. Und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, zum Christsein gehört sicher vieles, aber eins, was unverzichtbar dazugehört und was auch niemand anders sonst so tun kann wie die Christen, das ist das Beten. Gebet, eine langweilige und überflüssige Übung, oder das spannendste und wirkungsvollste Unternehmen unseres Lebens? Es kann beides sein. Je nachdem, was wir unter Gebet verstehen und wie wir es praktizieren. Und ich denke, beim Thema Gebet lernt man nie aus. Und so möchte ich Sie einladen, einige Entdeckungen bei Daniel zu machen. Er war ja Regierungsbeamter und er hatte bestimmt viele, viele Verpflichtungen. Aber eins ließ er sich nie nehmen: die Zeit fürs Gebet. Das war ihm tatsächlich wichtiger als seine Karriere. Und wir merken hier sogar noch wichtiger als sein Leben. War das nicht übertrieben? Oder ist er vielleicht einem entscheidenden Geheimnis auf die Spur gekommen, das er nicht mehr aufgeben konnte und wollte? Wenn ich mir den Daniel so anschaue, dann fallen mir vier Dinge in Bezug auf sein Beten auf. Das erste, sein Gebet war eine feste Gewohnheit. Das zweite, sein Gebet hatte eine bestimmte Ausrichtung. Drittens, sein Gebet hatte einen klaren Inhalt. Und viertens, sein Gebet hatte großartige Wirkungen. Das erste, sein Gebet war eine feste Gewohnheit. Unser Leben besteht ja zum großen Teil aus Gewohnheiten, aus Dingen, die wir immer wieder und regelmäßig tun. Schlafen gehen, die Körperpflege, die Mahlzeiten, Arbeitsabläufe, vieles im Miteinander ist Gewohnheit und das ist gut so. Es wäre schlimm, wenn wir jeden Morgen überlegen müssten, wie stehe ich denn jetzt auf und wo gehe ich denn zuerst hin und was wasche ich zuerst und was ziehe ich wann zuerst wie an und so. Das läuft automatisch, wir sind die Dinge gewohnt. Und gute Gewohnheiten sollte man beibehalten oder verstärken. Die helfen uns. Und eine gute Gewohnheit ist das Gebet. Viele von uns sind es gewohnt zu beten, früh oder abends oder zu den Mahlzeiten oder zu anderen Zeiten. Und das ist gut so. Wer keine bestimmten Gebetszeiten hat, der hat auch bald keine unbestimmten mehr. Es ist also gut, bestimmte Gebetszeiten zu haben. Wann, dann muss jeder seinen eigenen Rhythmus finden, wann es am besten so in seinen Tagesablauf passt. Früh, Mittag, Abend ist gar nicht so schlecht. Daniel hatte diese Gewohnheit, feste Gebetszeiten dreimal täglich. Und das war sogar allgemein bekannt. Das konnte jeder mitverfolgen. Er hat aus seinen Gebetszeiten genauso wenig ein Geheimnis gemacht wie aus seinen Mahlzeiten. Es ist schließlich keine Schande, man muss sich auch nicht dafür schämen, wenn man sich regelmäßig ernährt, also wenn man drei Mahlzeiten am Tag hat. Das dürfen die anderen ruhig wissen, der Körper braucht sein Zeug, seinen Nachschub. Und es ist genauso wenig eine Schande, und man muss sich genauso wenig dafür schämen, wenn man sich regelmäßig geistlich ernährt. Der geistliche Mensch braucht das. Gebet, eine gute und feste Gewohnheit bei Daniel. Das Zweite, sein Gebet hatte eine klare Ausrichtung und die war zu sehen. Nun ist zwar beim Gebet das Innere wichtiger als das Äußere, aber unser Äußeres drückt ja häufig auch etwas Inneres aus. Und da ist es ganz gut, wenn beides im Einklang miteinander steht. Was war zu sehen bei Daniel? Erstens, er fiel auf seine Knie. Und damit bekennt er ist und wer Gott ist. Er bekennt, dass er Gott braucht, dass er auf Gott angewiesen ist, dass er von Gott und Gottes Wohlwollen abhängig ist. Er bekennt, dass er vor Gott klein ist, unterlegen und dass Gott groß ist und dass er von ihm alles erwartet. Um vollmächtig beten zu können, brauchen wir erst einmal die richtige Position. In unserem Wochenspruch Daniel 9 heißt es sogar, wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Wirksam beten kann nur, wer weiß, wer er ist und wer Gott ist. Und vor allem, wer um die Größe Gottes weiß. Daniel fiel deshalb auf seine Knie. Und er hatte offene Fenster nach Jerusalem. Er betete in Richtung Jerusalem. Das tun die Juden heute noch. Und die ersten Christen haben es übrigens auch getan. Egal, wo sie wohnten, sie hatten in ihrer Wohnung ein Kennzeichen. Dort in dieser Richtung liegt Jerusalem und dorthin haben sie gebetet. Auch die ersten Christen, die ersten Jahrhunderte lang. Unsere Gebete brauchen eine bestimmte Ausrichtung. Auch da geht es nicht unbedingt um Äußerlichkeiten, aber es ist kein Fehler, wenn das Äußere und Innere eine Einheit ist. Die Ausrichtung hier bei Daniel, Jerusalem. Jerusalem war damals in miserablem Zustand, von Fremden beherrscht und vieles zerstört. Aber das änderte und ändert nichts daran, dass Jerusalem Gottes auserwählte Stadt war und ist. Und dass diese Stadt im Zentrum der Aufmerksamkeit von Gott liegt, nach wie vor. Und wer mit Gott im Bunde ist, wird deshalb eine innere Ausrichtung nach Jerusalem haben. Auch Jesus hatte die. Er richtete sein Angesicht nach Jerusalem, lesen wir. Oder es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Oder seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. In Jerusalem wird alles erfüllt werden. Sicher, sie haben ihn aus Jerusalem hinaus gekreuzigt. Aber dann ist er in Jerusalem auferstanden. Er ist von Jerusalem aus zu Gott zurückgekehrt, in den Himmel gefahren, vom Ölberg aus. Und wenn er wiederkommen wird, wird er zuerst in Jerusalem wiederkommen. Er wird auf dem Ölberg wiederkommen. Das sagt sowohl das Alte wie das Neue Testament, ganz klar. Und der Weltfrieden, wo sie ihre Schwerter endlich zu Pflugscharen machen werden, der wird von Jerusalem, von Zion ausgehen, schreibt Jesaja und auch Micha. Und schließlich, für mich ist es interessant, die einzige Bibelstelle, die mir bekannt ist, wo wir direkt aufgefordert werden, für den Frieden zu beten. Lesen Sie mal Ihre Bibel durch. Ich kenne nur eine Stelle, wo wir aufgefordert werden, für den Frieden zu beten. Und das kriegen wir nicht mal in der Lutherbibel raus. Die steht im Psalm 122. Erbittet Frieden oder Heil, Glück, Shalom für Jerusalem. Erbittet Frieden, Shalom für Jerusalem. Luther übersetzt dort, wünscht Jerusalem Glück. Das ist etwas flach in diesem Fall. Wenn Gott mit Jerusalem zum Ziel kommt, dann kommt er auch mit dieser Welt zum Ziel. Nicht vorher und nicht ohne Jerusalem. Und die Bibel äußert sich sehr klar darüber, was Gott mit Jerusalem vorhat und wem Jerusalem gehört. Und deshalb ist keine Stadt so strittig, umstritten wie Jerusalem. Auch heute. Das wird zunehmen, weil es hier ums Eingemachte geht, ums Eigentliche. Und ich sage Ihnen an dieser Stelle sehr klar, alle Friedensbemühungen und Friedensgebete, die nicht mit Gottes Absicht mit Jerusalem übereinstimmen, werden scheitern und gehen daneben. Zu 100%. Da können Sie sich absolut drauf verlassen. Wir brauchen für unser Gebet dieses offene Fenster nach Jerusalem, dass wir dorthin sehen, auch dass wir dort durchsehen und dass wir für diese Stadt mitbeten, neben allem anderen, dass sie unsere Aufmerksamkeit hat. Das ist die Ausrichtung von Daniel. Das ist auch die Ausrichtung, die Jesus nennt in diesem klassischen Gebet: Unser Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Das ist vom Gesamtzeugnis der Bibel her untrennbar mit Jerusalem verbunden. Das können wir dort nicht von trennen. Das müssen wir beachten, wenn wir nicht daneben liegen wollen. Noch zwei andere Punkte, etwas kürzer. Daniels Gebet hatte einen klaren Inhalt. Er betete und er lobte und dankte seinem Gott. Es sind im Hebräischen nur zwei Worte. Das eine, er betete und er pries seinen Gott. Und dann heißt es noch einmal, er betete, suchte, fragte Gott und er flehte um Gnade vor seinem Gott. Unser Gebet braucht zwei Beine, wenn es vorankommen soll, oder ich sage mal wie zwei Flügel, wenn es sich zu Gott im Himmel erheben soll. Das eine ist Gebet, Bitte, Flehen, Gott suchen. Und das andere ist das Gotteslob, Gott preisen, Gott ehren, bekennen. Wir sind auf Gott angewiesen, brauchen ihn und das dürfen und sollen wir ihm auch sagen. Dürfen beten, dass Gottes Wille geschieht. Das ist das Beste für diese Welt, auch für uns persönlich. Daran entscheidet sich buchstäblich alles, dass Gottes Wille durchkommt. Deshalb beten wir ja. Und wenn man darum betet, dass Gottes Wille sich endlich durchsetzt, dann ist das etwas anderes, als ob man ein Gebet ansagt wie ein Gedicht. Die Männer fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Das war heftig, weil es ihm ums Ganze ging. Nämlich, dass Gott endlich zum Ziel kommt und dass dieses Elend mit Jerusalem und dieser Welt und vielleicht bei ihm selber und den anderen aufhört endlich. So ein Beten geht nicht ohne Leidenschaft. Und dazu dann der Lobpreis, der Gottes Größe anerkennt und der froh darüber ist und begeistert ist über Gott. Also wenn schon sogar bei uns Deutschen Musik oder Fußball so eine Begeisterung auslösen kann, wie viel mehr müsste der große Gott uns auch begeistern können, was der alle gemacht hat und was der tut. Das ist unübertroffen, das ist faszinierend. Und auch, dass er diese Welt vollenden wird, zum Ziel bringen wird, bis wirklich alles wieder sehr gut sein wird. Da kann man sich nur freuen darüber. Es geht im Gebet nicht um Lappalien und das ist auch nicht nur ein Mittel zur Selbstberuhigung, sondern es geht um die Ehre Gottes und darum, dass Gott zum Ziel kommt. Deshalb Bittgebet und Lob Gottes, beides. Unsere Gebete brauchen diesen klaren Inhalt und das hat dann auch Wirkung, wie wir bei Daniel sehen. Es war das vierte, sein Gebet hatte eine großartige Wirkung. Zum einen erlebt er selber Bewahrung. Die Löwen konnten ihm nichts tun. Warum? Gott hat ihnen einen englischen Maulkorb verpasst. Also Engel haben denen das Maul zugehalten. Das hätte nicht so ausgehen müssen. Und Daniel wäre auch bereit gewesen, in der Löwengrube für seinen Gott und für sein Gebet zu sterben. Und er hätte auch gewusst und wusste, Gott rettet mich auch dann hindurch. Daniel wusste von der Auferstehung, hat davon geschrieben. Aber wir dürfen wissen, wer Gott nicht an die letzte Stelle stellt, hinten ran, den lässt Gott auch nicht hängen. Wenn wir uns um Gottes Angelegenheiten kümmern, wird er sich auch um unsere kümmern. Und dann sorgt er für uns. Also, wir vernachlässigen unseren Kram nicht, wenn wir Gott eine hohe Priorität einräumen. Und wenn Gebet wirklich unser Schwerpunkt ist. Sondern das bewirkt irgendwo nebenbei mit, dass Gott sich dann auch um uns kümmert. Und er kriegt das tatsächlich besser hin als wir manchmal. Und wenn man das ganze Daniel-Buch liest, dann entdeckt man, Daniels Gebete haben buchstäblich irdische und auch himmlische Fürsten in Bewegung gesetzt. Buchstäblich. Daniel war zwar von Beruf Politiker, aber die eigentliche Politik geschah durch seine Gebete. Die haben letztlich ausgelöst, dass Gott seine Verheißungen erfüllt hat. Es wurde bald darauf ein Dekret erlassen, dass Israel wieder in sein Land ziehen durfte und Jerusalem aufgebaut wurde. Das war eine Wirkung der Gebete Daniels. Ausgelöst durch Gebet, das auf Gottes Wort und auf Gottes Willen gegründet war. Daniel hatte eine hohe Stellung in der Regierung. Aber durch sein Gebetsleben hatte er die allerhöchste Stelle. Und das meiste hat er dadurch bewirkt und bewegt. Und Gott möchte, dass das seine Gemeinde versteht. Und dass sie ihre Stellung, ihre allerhöchste Stellung einnimmt und ausfüllt durch Gebet. Dann könnte auch in Deutschland noch einiges Positive wieder in Gang kommen. Und wir können für unser Beten viel von Daniel lernen. Sein Gebet war eine feste Gewohnheit, dreimal täglich. Sein Gebet hatte eine bestimmte Ausrichtung, wer Gott ist, wer er ist, auf den Knien, Richtung Jerusalem. Sein Gebet hatte einen klaren Inhalt für Bitte, Gebet, Flehen und Lobpreis, Anbetung. Und sein Gebet hatte großartige Wirkungen, persönliche Bewahrung, veränderte Weltpolitik, und Gottes Heilsgeschichte ging eine Etappe weiter in die nächste, dass Israel wieder in sein Land kam. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.